Guten Morgen von mir. Ich habe euch noch nicht allen guten Morgen gewünscht, das mache ich jetzt. Genau, es ist ein herausfordernder Text, der gerade gelesen wurde, oder? Der stellt uns echt vor schwere Herausforderungen, wenn wir unser Leben anschauen und wie wir so durch den Tag gehen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, wie wir uns präsentieren. Und genau darum soll es heute auch in dieser Predigt gehen, wo es darum gehen soll, alte Gewohnheiten abzulegen und durch neue zu ersetzen. Wir werden darüber reden, was es heißt, in Kleidung hineinzuwachsen, die uns vielleicht noch zu groß ist, was das für Kleidung ist und was das mit uns zu tun hat. Bevor ich predige, möchte ich beten. Hey Vater, ich danke dir für die Zeit, die wir haben, um dich kennenzulernen. Ich danke dir dafür, dass du uns begegnest und mit uns sprichst, dass wir dich kennenlernen dürfen und von dir lernen dürfen. Herr, segne die Zeit und hilf uns zu verstehen, was du sagen möchtest. Berühre uns und öffne unsere Herzen für dich. Amen. Ich lese einmal den Predigttext und das ist Epheser Kapitel 4, die Verse 17 bis 24. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft, sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, das euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Dieser Text ist von Paulus geschrieben, ein Brief an die Gemeinde in Ephesus. In letzter Zeit rede ich immer wieder über Ephesus, deswegen gebe ich hier die gleiche Einleitung wie die letzten drei Male schon. Und zwar ist die Gemeinde in Ephesus eine Gemeinde, die Jesus nicht direkt persönlich kannte. Die hat sich gegründet oder die Leute sind zum Glauben gekommen, nachdem Jesus auf der Erde war. Und Paulus hat diesen Leuten geschrieben, um ihnen zu helfen, in ihren Glauben reinzukommen und reifer zu werden, zu wachsen. Diese Gemeinde war in einer ähnlichen Situation wie wir, weil wir Jesus auch nicht persönlich zu seiner Lebzeit auf dieser Erde hier kennengelernt haben. Auch wir sind Christen geworden, nachdem er in den Himmel gegangen ist. Und so brauchen auch wir diesen Brief, damit er uns helfen kann, reifere Christen zu werden. Denn dieser Brief ist nicht in eine spezielle, konkrete Situation hineingesprochen oder in ein Dilemma, das die Leute damals hatten. Das war ein Rundbrief, der einfach von Gemeinde zu Gemeinde weitergereicht wurde und allgemeingültig war für alle Leute, die an Gott glauben wollten. Also auch an uns und für jeden von uns heute noch gültig. Dieses Kapitel 4 oder dieser Text, den ich gerade gelesen habe, um den es gehen soll, der bezeichnet einen Unterschied oder einen Wandel in dem Brief. Nämlich in den ersten drei Kapiteln redet Paulus viel mehr in die Gemeinschaft rein. Er redet davon, wie wir als Gemeinde leben sollen, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir als Gemeinde zusammenarbeiten und funktionieren können, was die Gemeinschaft ausmachen soll und wie Jesus in der Gemeinde wirkt. Und dann kommt hier dieser Vers 17 und dieser Vers 17, der setzt dann einen Schnittpunkt und da fängt er an zu reden, was das jetzt mit dir ganz persönlich zu tun hat. Oder wie das bei dir aussehen soll. Vers 17 steigt ein mit, aus all diesen Gründen fordere ich euch auf. Aus welchen Gründen denn? Von welchen Gründen spricht er hier, wenn er uns auffordert, etwas zu tun? Nämlich genau dem, was er vorher gesagt hatte. Vorher spricht er genau von dieser Gemeinde und er sagt, Gott hat dieser Gemeinde alles gegeben, was sie braucht, damit die Leute dort drin zu reifen Christen werden. Er zählt auf und sagt, ich habe euch Apostel, ich habe euch Propheten, ich habe euch Lehrer, ich habe Hirten gegeben, ich habe Leute in die Gemeinde gegeben und ich habe sie begabt, damit ihr in dieser Gemeinschaft wachsen könnt und reifer werden könnt. Das sind genau die Verse, die diesem Text vorausgehen. Und dann steigt er ein und sagt, und aus diesen Gründen, also weil ihr alles habt, was ihr braucht, um zu reifen, um zu wachsen, weil euch alles gegeben ist, fordere ich euch jetzt im Namen des Herrn auf, etwas zu verändern. Und das, was wir dann verändern sollen, das kommt jetzt. Und deswegen lese ich nochmal die ersten drei Verse vor. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft und sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Hier haben wir eine Bestandsaufnahme, eine Beschreibung von dem, wie jeder Mensch ist, der nicht mit Gott unterwegs ist. Und Paulus trifft hier ein hartes Urteil. Er geht durch verschiedene Punkte durch und trifft ein hartes Urteil über jeden Menschen, der nicht aktiv mit Gott lebt. Er sagt zum Beispiel in Vers 17, dass ihr Verstand auf nichtige Dinge gerichtet ist. Und nichtig ist vielleicht ein Wort, das wir nicht mehr so oft benutzen. Ich wusste nicht direkt, was das bedeutet. Aber wenn wir das Urtextwort oder das Hebräische, das griechische Wort im Urtext wörtlich übersetzen, bedeutet das so viel wie wertlos. Also Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, die Gott nicht kennen, die richten ihren Verstand auf wertlose Dinge. Wertlos wieso? Das sagt er in Vers 18. Denn ihr Verstand ist mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Und dieses Leben, von dem er hier spricht, da geht es nicht um das, was wir hier auf der Erde führen. Es geht nicht darum, dass Gott uns hier auf der Erde tolle Dinge schenkt, Reichtum, Gesundheit, Wohlstand, Glück im Job und in der Liebe. Das sind alles tolle Dinge und Gott kann uns damit beschenken, aber davon spricht er hier nicht. Wenn Paulus das Wort Leben benutzt, dann spricht er nicht von Bios, das Leben hier auf der Erde, sondern er benutzt das Wort Zoe und das beschreibt unsere geistliche Verbindung zu Gott, im Grunde unsere Beziehung zu Gott. Und er sagt, wenn wir uns nicht für Gott entschieden haben, wenn wir Gott nicht kennen, dann haben wir keine Beziehung zu ihm, dann haben wir keinen Anteil an diesem Leben, das durch diese Beziehung kommt. Und das ist ein ewiges Leben. Zoe beschreibt unser ewiges Leben. Und er sagt, diese Leute, die haben keinen Anteil daran. Und weil sie keinen Anteil an der Ewigkeit haben werden, ist ihr Verstand auf nichtige Dinge, auf unwichtige Dinge begrenzt. Und dann geht er weiter und sagt, denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Wenn man sich von Gott abwendet und sich gegen Gott entscheidet, dann fehlt in uns eine Wahrheit, eine Information, ein Wissen, etwas, das in uns den Unterschied machen kann. Dann haben wir in uns eine Unwissenheit, eine Leere sozusagen. Und die führt dazu, dass wir keinen Anteil an der Ewigkeit haben und dann uns mit unwichtigen Dingen beschäftigen werden, mit sinnlosen Dingen. Das ist eine Bestandsaufnahme von Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind. Eine Bestandsaufnahme von jedem von uns, bevor wir uns bekehren. Ich weiß nicht, wo ihr steht. Ich kenne die meisten von euch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr bekehrt seid oder ob ihr mit Jesus unterwegs seid. Aber wenn du das noch nicht bist, dann beschreibt das deinen Zustand. Vers 19 geht er weiter und beschreibt einen Lebensstil, der daraus folgt, ein Verhalten, das daraus folgt. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Diese Ausschweifung, denen sie sich hingeben, das kann übersetzt werden wie Zügellosigkeit, kontrolllos, chaotisch, ungeordnet. Also nicht in eine Richtung gelenkt, sondern einfach vom Moment entschieden. Beschäftigen sich voller Gier. Gier ist etwas Ich-Zentriertes. Ich will, ich brauche, ich muss. Ein Leben, das davon gesteuert ist, dass es mir besser geht, dass ich im Zentrum stehe. Und dieses Leben ist unkontrolliert, lebt im Chaos, lebt zügellos in Ausschweifung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so in mein Umfeld schaue, dann schaue ich mir, ich kenne Christen, ich kenne Nicht-Christen und ich kenne genug Nicht-Christen, die ich so nicht beurteilen würde, oder? Die sehen erstmal aus wie gute Menschen, nette, freundliche Menschen. Und ich kenne genug Christen, da habe ich manchmal das Gefühl, also die sind schlimmer als die Nicht-Christen. Diese Beschreibung von Nicht-Christen sind so und wir Christen sollen einen Unterschied machen, die finden wir doch ganz oft nicht so in unserem Umfeld wieder, oder? Beschreibt das deine Realität, wenn du dich in deinem Umfeld umschaust, deine Nachbarn, deine Freunde, deine Bekannten? Erkennst du diesen Unterschied so klar? Erkennst du diesen Unterschied in deinem Leben so klar? Wenn du mit Gott unterwegs bist, bist du dann immer frei von Gier? immer frei von Ich-Zentrierung, von Ich, Ich, Ich? Bist du immer frei von Ausschweifung, von Zügellosigkeit? Also ich nicht. Warum sollten wir anders sein? Was sollte bei uns in unserem Leben diesen Unterschied denn erzeugen? Oder wie können wir diesen Unterschied sichtbar machen, wenn wir in unser Leben schauen und sehen, so sichtbar ist dieser Unterschied gar nicht? Wenn wir ganz ehrlich auf unseren Alltag, auf unser Leben, auf unser Denken schauen und bemerken, so anders sind wir nicht. Wie können wir diesen Unterschied sichtbar machen? Wie können wir unsere Gewohnheiten ablegen und sie durch neue ersetzen, so wie wir das gelesen haben, eben in der Bibellese, wo wir Lügen beiseite schieben und aber unsere Mitmenschen, unsere Christen, unsere Nächsten unterstützen, wo wir nicht mehr klauen, sondern das, was wir haben, mit anderen teilen? Wo können wir unsere schlechten Eigenschaften durch die guten ersetzen? Wie dieser Unterschied in unserem Leben praktisch werden kann, erklärt Paulus in den nächsten Versen. Vers 20 und 21 lese ich einmal vor. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Er gibt uns hier zwei Gedanken mit, zwei Aufforderungen oder zwei Fragen, die jeder für sich beantworten muss. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Das ist eine Aussage. Meine Übersetzung, die ich zu Hause lese, wenn ich so in meiner stillen Zeit lese, das ist auch die Neues Leben-Übersetzung. Und da fragt er viel eher, habt ihr Jesus Christus nicht anders kennengelernt? Und da ist ein Unterschied. Ist euch das aufgefallen? Wenn ich frage, ihr habt bei Christus etwas anderes kennengelernt, dann hört sich das so an, als ob Jesus uns etwas beibringt. Und das lernen wir. Wenn ich frage, ihr habt Christus anders kennengelernt, dann lernen wir nicht von Jesus etwas, sondern wir lernen ihn kennen. Und das hat mich stutzig gemacht. Also bin ich auf die Suche gegangen und ich bin jetzt kein besonderes Sprachgenie und ich kann auch Griechisch nicht besonders gut. Und Grammatik war nie meins. Aber ich habe mich da mal reingefuchst und habe herausgefunden, dass in diesem Satz das Objekt, also das Ziel ist, das, was ich lernen möchte, das, was ich kennenlernen möchte, Christus ist. Und wir sind die, die handeln. Wir sind diejenigen, die lernen und wir lernen Christus kennen. Die korrektere Übersetzung oder Verständnis von diesem Satz wäre, wir haben doch Christus kennengelernt. Haben wir ihn kennengelernt? Kennst du ihn persönlich? So wie wenn du jetzt nach links, nach rechts guckst, deinen Nebenmann, kannst die Hand schütteln, kannst ihn anfassen, kannst sehen, kannst beobachten, wie diese Person durch ihr Leben geht. Diese Person kannst du kennenlernen. Und Paulus fragt diese Leute in Ephesus, ihr habt doch Christus kennengelernt. Und das klingt so komisch, weil diese Leute haben Jesus nie gesehen, als Jesus auf der Erde gewandelt ist. Genauso wie wir ihn nicht gesehen haben. Das klingt so fehl am Platz. Man könnte natürlich sagen, ihr habt doch von ihm gehört. Ihr habt doch von ihm gelesen oder wir haben euch von ihm berichtet. Aber das sagt er nicht. Denn ihm geht es hier nicht um irgendeine theoretische Lehre, um eine Theologie, die ich auf jemanden draufdrücke, um Berichte, die ich erzähle. Paulus macht klar, der Unterschied, der in unserem Leben stattfinden muss, ist eine Person. Ich muss nicht Berichte hören, ich muss Jesus kennenlernen. Ich muss mir nicht Gesetze auswendig lernen, ich muss lernen, wie Jesus lebt. Ich finde die Einleitung eigentlich richtig cool, denn wer von euch wusste vor diesem Gottesdienst, dass Jesus die Gewohnheit hatte, am Sonntag in die Synagoge zu gehen? Ja, okay, wir nehmen mal die Streber raus. Aber sonst wissen es die meisten wahrscheinlich nicht oder haben es vorher nicht gewusst. Und dann sitzt man morgens früh am Frühstückstisch und fragt sich, oh, gehe ich heute, gehe ich nicht, oh, weiß ich nicht. Und dann können ja verschiedene Gedanken anfangen. Zum Beispiel, ja, ich gehe eh nur aus Gewohnheit hin, ich nehme gar nichts mit. Ja, ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren, bringt mir nichts, ich bleibe zu Hause. Und ich kenne Menschen, die sagen, meine Motivation ist nur Gewohnheit, ist nur Tradition, weil ich es immer mache. Und das ist ja falsch, wir sollen es ja eigentlich aus Liebe machen. Dann mache ich es lieber gar nicht. Oder stille Zeit zum Beispiel. Mache ich nur aus Gewohnheit, aus Tradition, ich nehme davon gar nichts mit. Wir sollen es doch eigentlich machen, weil wir dafür brennen. Ja, und dann mache ich es lieber gar nicht, bevor ich es dann aus dem falschen Grund mache. Aber wenn wir wissen, dass Jesus Dinge auch aus Gewohnheit gemacht hat, dann können wir morgens zum Gottesdienst gehen mit der gleichen Motivation wie dieser Jesus. Und das ist eine ganz andere Motivation. Aber sowas wissen wir nur, wenn wir ihn kennenlernen. Wenn wir uns dafür interessieren, was macht er? Wie hat er gelebt? Was war ihm wichtig? So kann sich unsere Motivation verändern, Dinge zu tun. Der zweite Punkt ist dann, 21, Vers 21. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu euch gekommen ist? Jetzt sind wir passiver. Beim ersten, beim Vers 20, ging es darum, dass wir uns nach ihm ausstrecken, dass wir Jesus kennenlernen wollen, uns nach ihm sehen. Aber wisst ihr, er erwidert das. Er sitzt nicht dann da und macht so sein Ding, lebt sein Leben und sagt, ja, die laufen hinterher, die gucken mir zu, alles gut. Er erwidert das. Er dreht sich dann zu uns um und fängt an, uns zu unterrichten. Dann können wir ihm zuhören, uns von ihm lehren lassen. Denn hier steht ja, dass durch ihn die Wahrheit in unser Leben gekommen ist. Diese Wahrheit, die wir brauchen, damit ein Unterschied stattfinden kann, ja, das haben wir vorher gelesen in Vers 18, dass die Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, die haben eine Unwissenheit, in ihrem Leben fehlt etwas, in ihrem Leben fehlt eine Information, eine Wahrheit. Diese Wahrheit kommt durch Jesus zu uns. Und er bringt uns das bei, er erklärt uns das. Also müssen wir ihm zuhören, wir müssen uns Zeit nehmen, ihm zuzuhören. Und auch hier ist die Formulierung wieder so provokant, finde ich. Natürlich könnte Paulus sagen, habt ihr nicht gelesen, was die Leute von ihm berichten? Habt ihr nicht die Predigten gehört, wo Menschen das predigen, was Jesus erzählt hat? Zum Beispiel kann ich Peter Dick oder Arthur Becker zitieren, eine ihrer Predigten, und dann beim nächsten Mal, wenn ihr dagegen irgendwie verstoßt oder wenn ihr euch nicht so verhaltet, kann ich sagen, habt ihr nicht gehört, was ich darüber gesagt habe? Aber wenn ich Peter Dick zitiere, würde ich nachher nicht sagen, habt ihr nicht ihm zugehört? Ich würde sagen, hört mir zu, wie ich ihn zitiere. Das sagt Paulus nicht. Paulus sagt nicht, hört mir zu, was ich euch über Jesus erzählen möchte. Er sagt nicht, hört den Aposteln zu, was sie euch über Jesus erzählen wollen. Hört nicht irgendeiner leeren Theorie oder Theologie zu, was sie euch über Jesus erzählen möchte. Hört Jesus zu. Diese Person macht den Unterschied. Und er sagt das zu Menschen, und ich wiederhole das nochmal, die haben sich bekehrt, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist. Sie hatten genauso persönlich biologischen Kontakt wie wir. Nämlich gar nicht. Wenn es für sie möglich war, ihm direkt zuzuhören, dann ist es doch auch für uns möglich. Und er stellt es hier als rhetorische Frage, als Herausforderung, als Provokation. Habt ihr ihm nicht zugehört? Hören wir ihm noch zu? Geben wir ihm Raum dafür? Denn er will uns von dieser Wahrheit erzählen. In 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20 steht, und wir wissen, dass der Sohn Gottes, also Jesus, gekommen ist und uns fähig gemacht hat, den wahren Gott zu erkennen. Also Jesus ist gekommen, um uns zu unterrichten und uns zu zeigen, wer Gott ist. Das, was er uns beibringen möchte, diese Wahrheit, die er uns beibringen möchte, ist, wer Gott ist, ihn erkennen, ihn sehen. Und dann geht dieser Vers weiter und sagt, mit ihm, dem Wahrhaftigen, sind wir in seinem Sohn Jesus Christus verbunden, der selbst der wahre Gott und das ewige Leben ist. Jesus ist auf die Erde gekommen, um uns zu unterrichten, um uns zu zeigen, wer Gott ist. Und im gleichen Satz sagt er, und Jesus selber ist Gott. Also wenn wir Jesus zuhören, uns von ihm unterrichten lassen, von ihm lernen, dann will er uns zeigen, wie er selber ist. Damit wir uns daran ein Beispiel nehmen können, damit wir uns daran orientieren können. Er bringt uns nicht irgendwas bei, irgendeine Tradition oder irgendeine Institution. Er zeigt uns nicht, wie wir unseren Verein aufbauen oder gründen können. Er zeigt auf sich, er zeigt auf den Vater und er zeigt darauf, wie wir uns daran ein Beispiel nehmen können. Diese Wahrheit, von der Jesus erzählt, ist er selber. Denn durch ihn sind wir mit dem Vater verbunden. Das steht ja in diesem 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20, den ich gerade gelesen habe. Durch ihn sind wir mit dem Vater verbunden und er ist das ewige Leben. Er ist die Information, er ist die Wahrheit, die den Unterschied macht, die wir brauchen. Er ist das fehlende Puzzleteil in unserem Leben. Und deswegen beschreiben hier Vers 20 und Vers 21 zwei Schritte. Zum einen, wo wir aktiv werden, wo wir uns nach Jesus ausstrecken, wo wir ihn suchen. Einmal zum allerersten Mal, um den Anfang zu machen, aber dann hören wir damit nicht auf. Wir müssen in unserem Leben immer wieder nach ihm suchen, uns nach ihm ausstrecken und ihm dann die Möglichkeit geben, zu antworten, auf ihn zu hören und uns von ihm belehren zu lassen. Denn er möchte uns erzählen, wer er ist, wie er gelebt hat, welche Gewohnheiten er hatte, welche Gewohnheiten er in unserem Leben sehen möchte. Also ganz konkret, wie können wir diese Gewohnheiten, diesen Unterschied in unserem Leben sichtbar machen? Indem wir uns mit der Person von Jesus beschäftigen. und schauen, wie war er, was hat er gemacht und wie können wir uns daran orientieren. Suche in der Bibel nach Jesus und wie er gelebt hat. Suche in deiner stillen Zeit nach Möglichkeiten, ihm zuzuhören. Gib ihm Raum, in dein Leben zu sprechen. Vielleicht schweigst du im Gebet mal, damit er spricht. Vielleicht liest du die Bibel und die Gedanken, die dir kommen, die nimmst du dann ins Gebet und sagst, Herr, was soll das mit mir machen? Wie soll das in meinem Leben stattfinden? Und dann fragst du ihn mal und guckst, ob er dir antwortet. Still sein vor Gott kann schwer sein und ich möchte euch ein Beispiel von mir geben, wie ich das lernen musste. Ich war auf einem Seminar, wo es darum ging, zu lernen, wie man Jesus hört. Und da hieß es, wir werden gleich irgendwo hingehen und dort werden wir still sein. Dort dürft ihr nicht reden, ihr sollt beten, aber ihr sollt nichts denken. Und das ist schwer, oder? Weil sobald wir aufhören zu reden, fangen unsere Gedanken an zu drehen. Und so sind wir dann in einen Weinberg spaziert. Wir waren bei Darmstadt in Hessen, da sind so ein paar Weinberge dann. Sind wir reinspaziert und dann hat sich jeder von uns in eine Reihe gesetzt. Sie sind in so Reihen gepflanzt. Links Stauden, rechts Stauden, vor dir der Hang, jeder eine eigene Reihe. Das heißt, egal wo du hinguckst, du siehst entweder grün oder nichts. Keine Menschen, keine Ablenkung, gar nichts. Und dann saßen wir da und wir waren dort 2 Stunden und sollten 2 Stunden Stille sein. Und dann fing ich an, still zu sein und meine Gedanken drehten los und fingen an. Und dann habe ich gesagt, nein, ich darf nicht daran denken, ich muss still werden. Versuche meine Gedanken zu unterbinden. Ich muss ja ruhig sein. Wisst ihr was? Ich habe es nicht geschafft. 2 Stunden lang nicht geschafft. Vor Gott wirklich ruhig zu werden, ist Übungssache und erfordert Training. Aber einen entscheidenden Fehler, den ich gemacht habe, war zu versuchen, diese Gedanken wegzudrücken, damit Platz für ihn ist. Danach hat mir jemand erzählt, dass er voll den Erfolg hatte und ihm ging es richtig gut dabei. Ich habe gefragt, wie hast du es gemacht? Und er sagte, als diese Gedanken kamen und mein Kopf angefangen hat, sich zu drehen und ich an alles Mögliche gedacht habe, habe ich es nicht weggedrückt, sondern ich bin damit zu Jesus gegangen. Hey Gott, mir ist gerade dieser Gedanke gekommen, das scheint mich zu beschäftigen, was machen wir damit? Dann kam der nächste Gedanke. Hey Gott, mir ist dieser Gedanke gekommen, der beschäftigt mich gerade. Was willst du mir sagen? Oder was soll ich damit machen? Nicht das, was in eurem Kopf abgeht, wegdrücken, ignorieren. Wenn ihr im Gebet seid und ihr versucht, vor Gott still zu sein und eure Gedanken kommen, dann bringt diese Gedanken doch zu Gott. Und irgendwann werdet ihr merken, dass diese Gedanken ruhiger werden und es wird stiller in eurem Kopf. Und vielleicht wird er dann zu euch sprechen, will er dann zu euch sprechen. Nur ein Beispiel, so hat das bei mir dann irgendwann geklappt. Jeder kann da seinen eigenen Weg finden. Für mich war das der Weg, zu lernen, ihm zuzuhören. Und dann geht es weiter, die Verse 22, 23 und 24. Und ich lese die jetzt mal in einem Schwung durch. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, also uns wurde noch mehr beigebracht, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seine trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Paulus beschreibt hier einen Wechsel. Er sagt, ihr wurdet gelernt, euren alten Menschen abzulegen und einen neuen anzuziehen. Warum müssen wir diesen alten Menschen ablegen? Er sagt, der alte ist verdorrt. Er ist verdorben. Schauen wir uns zum Beispiel Obst an, einen Apfel, der vergammelt und verdorrt ist. Kann man den noch reparieren? Ich bin kein Bauer, aber ich sage mal nein. Essen, das vergammelt und verdorrt ist, kann man nicht retten. Das kommt weg. Und so ist das mit dem alten Menschen. Unser Wesen, bevor wir mit Gott unterwegs waren, kann man nicht reparieren, heile machen. Wir können nicht durch gute Taten und viel Gutes, das wir tun, das Ganze wieder ins Lot rücken, gerade rücken. Der alte Mensch muss weg und der neue kommt. Aber zum Glück passiert das. Und zwar in dem Moment, in dem wir uns für ihn entscheiden. Hier steht das, den alten Menschen abzulegen und den neuen Menschen anzuziehen. Das Ganze ist aber eigentlich eine Vergangenheitsform. Ich lese mal einen Vers vor, wo das, denke ich, noch klarer wird. Römer 6, Vers 6. Letztendlich geht es doch darum, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Dieser Vers macht das ganz klar. In dem Moment, in dem wir uns bekehren, in dem Moment, in dem wir uns sagen, wir gehören zu Jesus, ist unser alter Mensch am Kreuz gestorben. Und etwas Neues hat begonnen. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. steht nicht, dann wird er ein neuer Mensch. Dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Kolosser 3, Vers 10. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid ein neuer Mensch geworden. Gott ist beständig an euch am Werk, damit immer mehr seinem Ebenbild entspricht. Erkennt ihr dieses Muster? Wenn wir uns zu Jesus entscheiden, wenn wir sagen, ich gehöre zu Gott, dann ist das Alte schon Vergangenheit und wir sind ein neuer Mensch. Ich beschreibe das mal mit Klamotten. Bevor wir mit Jesus unterwegs sind, die Kleidung, die wir dann anhaben, ist alt und ranzig, kaputt und dreckig und stinkt. Und dann bekehren wir uns, wir suchen nach Gott und wir sagen, Herr, hier bin ich, ich möchte dir nachfolgen. Und dann gibt er uns neue Klamotten. Aber diese Klamotten, die sind uns zu groß. Ich weiß nicht, ob ihr für eure Kinder, vielleicht habt ihr Kinder und ihr habt für die Kinder schon mal Klamotten gekauft und der Pulli, der ist einfach zu lang. Die Hose ist zu weit, das T-Shirt ist zu breit, es passt noch nicht. Aber das ist ein gutes T-Shirt, also kaufe ich's, du wächst da schon noch rein. Die Hose, die man vielleicht von irgendwem vererbt, von einem größeren Geschwisterkind, die passt noch nicht ganz, aber die ist noch zu gut zum Wegschmeißen, du wächst da schon noch rein. Stellt euch das so vor. Wir bekommen einen neuen Menschen, eine neue Kleidung ziehen wir an. Und diese Kleidung, die ist gerecht, die ist heilig, die kann vor Gott bestehen. Aber wenn wir in unser Leben schauen, dann sehen wir leben noch nicht immer so. Denn wir füllen diese Kleidung noch nicht ganz aus. Sie ist uns halt noch zu groß. Aber Gott spricht uns zu, keine Sorge, du wächst da schon noch rein. Denn das, was ich eben als letztes vorgelesen habe, Kolosser 3, Vers 10, dort steckt dieses Versprechen mit drin. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid ein neuer Mensch geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht. Nachdem er euch geschaffen hat, so habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Er verspricht uns, wenn wir zu Gott gehören, also wenn ich sage, Herr, ich suche dich, ich möchte dich kennenlernen und dann höre ich dir zu und lasse mich von dir belehren, dann gibt er uns neue Kleidung und die wird uns zu groß sein. Aber keine Sorge, wir wachsen da schon noch rein. Das ist ein Prozess, den Gott anleitet. Wenn wir zurück zu dem Text gehen, zu dem Predigttext, dann lese ich Vers 23 nochmal vor. Ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Hier steht nicht, euch wurde beigebracht, euer Denken und euer Geist zu verändern. Euch wurde beigebracht, wie ihr selber das tut. Euch wurde beigebracht, das zuzulassen. Und Gott macht das, Gott wirkt das, Gott verändert uns. Also wenn wir jetzt in unser Leben schauen und wir sehen, das passt noch nicht mit dem überein, wie es sein soll, ich lebe noch nicht völlig gerecht, ich bin noch nicht komplett heilig in der Art, wie ich lebe. Das, was wir in der Bibellese gelesen haben mit Lügen, mit Selbstsucht, mit Diebstahl, mit schlechter Rede, mit Wut und Zorn, wenn wir das in unserem Leben noch wiederfinden, dann ist es ein Zeugnis davon, dass die Kleider, die Gott uns gegeben hat, uns noch zu groß sind. Dass wir noch auf dem Weg sind, dass es noch immer ein Prozess ist. Und dann darf uns das eine Erinnerung sein, eine Ermahnung sein, uns wieder an Jesus zu wenden und ihm zuzuhören. Herr, unterrichte mich. Herr, lehre mich. Und er gibt uns ein Versprechen, dass wir irgendwann an diesem Ziel ankommen werden. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Das ist ein Versprechen. Wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Irgendwann, wenn Jesus auf die Erde wiederkommt, und wir zu ihm kommen werden, wenn wir errettet werden, wenn wir zu ihm in den Himmel kommen, dann werden wir ihm gleichgestaltet sein. Das ist ein Versprechen. Irgendwann werden wir da reinpassen. Denn der natürliche Prozess eines Menschen, der an Gott dranbleibt, ist, in diese Kleidung hineinzuwachsen. So wie ein Kind ganz natürlich wächst und irgendwann in den Pulli passt, der ihm noch zu groß ist. Also wozu fordert Paulus uns hier auf? Paulus macht uns klar, was ein Mensch ausmacht, der nicht mit Gott unterwegs ist. Und da müsste bei uns klar werden, hey, so unterschiedlich bin ich dem gar nicht. Und dann sagt er, aber wir sollten anders sein. Denn wir haben Jesus kennengelernt. Also lasst uns doch Jesus kennenlernen. Und wir haben ihm zugehört und er unterrichtet uns. Hören wir ihm noch zu? Lassen wir uns von ihm belehren? Sind wir bereit, uns von ihm belehren? Sind wir bereit, uns verändern zu lassen? Denn das ist das, was wir lernen. Wir lernen, den alten Menschen abzulegen, den neuen anzuziehen und unser Geist, unser Denken von ihm verändern zu lassen. Wir sind bereits der neue Mensch. Wir haben bereits die neue Kleidung, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und diese neue Kleidung, die ist vor Gott gerecht, die ist vor ihm heilig, die entspricht seinem Bild. Aber wir leben noch nicht so. Sind wir bereit, uns von Gott verändern zu lassen? Das ist die Herausforderung, die er uns hier stellt. Also schauen wir doch in unser Leben. Sehen wir Gewohnheiten, die schlecht sind? Sehen wir Verhalten, das nicht richtig ist? Dann soll uns das eine Ermahnung sein, dass wir uns wieder zu Jesus wenden und sagen, Herr, verändere mich doch. Ich möchte abschließend beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns alles gibst, was wir brauchen, um vor dir zu bestehen. Dass wir in dem Moment unserer Bekehrung die neuen Kleider bekommen und diese Kleider sind vor Gott gerecht und heilig und er liebt uns und so können wir Anteil am neuen Leben haben, an der Ewigkeit haben. Aber du siehst auch, dass wir in diese Kleidung noch nicht reinpassen, dass unser Verhalten dem noch nicht entspricht. Und du fängst in uns einen Prozess an und ich danke dir dafür, dass du uns nie aufgibst, dass wir immer weitermachen können. Und Herr, ich bete darum, dass du unsere Augen öffnest für Verhalten in unserem Alltag, für Gewohnheiten im Alltag, die nicht richtig sind, die keinen Platz haben dürfen. Und führe uns dann wieder zu dir. Zeig uns, wie wir zu dir kommen können, damit du uns verändern kannst, damit du unser Denken verändern kannst, Herr. Öffne unsere Herzen für deinen Geist, der in uns wirkt, der uns formen möchte. Vater, ich danke dafür, dass du uns siehst und liebst und uns nie aufgibst, egal wie oft wir scheitern und fallen. Amen.